wenn ich heute Morgen in irgendeiner anderen Situation einen Vortrag halten müsste und mich so fühlte, wie ich mich jetzt fühle, würde ich ganz klar sagen, geht nicht, mache ich nicht. Aber ich kenne euch, ich sehe eure Gesichter und ich weiß, dass ich nicht versagen kann, dass ich hier rumstottern darf und dass ich auch in Tränen ausbrechen darf, wovor ich mich ein wenig fürchte, weil ich weiß, dass ihr mir das verzeiht und ich bitte euch einfach an mir vorbeizuhören und das, was ich bin, wegzulassen. Ich kann gerade fast keinen Text der Bibel lesen, ohne in Tränen auszubrechen. Das ist ein Ergebnis von 2 Monaten, die ich mich jetzt mit dem Thema Zorn Gottes beschäftige, und zwar mit dem Verstand. Und heute Morgen hatte ich eine Situation, in der ich dann, ja, ich sag's mal so, Gott hat mich in sein Herz gucken lassen und ich habe verstanden, dass ich es mit dem Verstand nie begreifen kann. Und das, was ich gesehen habe, macht es mir auch unmöglich zu sagen, ich kann es heute nicht weiter sagen. Ich muss. Aber es hat mich ganz aufgewühlt. In 2. Mose 32, das ist die Situation, als Mose auf dem Berg Sinai ist, um zum zweiten Mal von Gott die Tafeln des Gesetzes zu bekommen, nachdem sie zerschmettert worden waren. Beim ersten Mal, das Volk Gottes hatte sich ein goldenes Kalb gegossen als Ersatz, als einen neuen Gott, und hatte sich von Jahwe abgewendet. Nun ist Mose wieder auf dem Berg und spricht mit Gott. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Also statt Abrahams Nachkommen jetzt Mose Nachkommen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Das Gespräch geht noch weiter, aber ich ende jetzt hier erstmal. Das Wort Zorn Gottes fiel hier aus Reinhards Mund 1 oder 2 Wochen vor Ostern und piekte mich wieder mal an. Und die Gespräche, die ich mitbekam oder danach hörte, enthielten so Aussagen wie, mein Gott ist der liebende Gott, nicht der zürnende. Oder, der Zorn Gottes gehört ins Alte Testament. Der Gott des Neuen Testamentes ist ein liebender Gott. Haben wir denn 2 verschiedene Götter? Ist Gott denn ein anderer, der Gott des Alten Testamentes? Oder hatte das Alte Testament gar keine Kenntnis vom Gott, wie er wirklich ist? Hat Gott im Alten Testament die Liebe verschwiegen und im Neuen Testament den Zorn? Über diese Fragen habe ich mein eigenes Gottesbild nochmal in Frage gestellt und auch mein Schriftverständnis. Und ich habe auch einiges revidiert in meinem Schriftverständnis. Ich habe mein Leben lang, nein, nicht mein Leben lang, seit ich Baptist geworden bin und mir die Bibel wichtig geworden ist, den Satz, die Bibel ist Gottes Wort, vermieden. Das hat viele Gründe. Ich würde jetzt ohne weiteres bekennen, wenn auch in aller Vorsicht und Demut, die Bibel als Ganze ist Gottes Wort. Ich lade an dieser Stelle dazu ein, weil ich jetzt in dieser Predigt darauf gar nicht weiter eingehen kann, zum Mittwochabend, zum Gespräch über, was ist denn unsere Bibel und Was ist denn das Neue und das Alte Testament und wie verstehen wir es richtig? Gibt es eine Mitte? Gibt es Dinge, die nicht wichtig sind und wichtig sind? Diese Fragen wollen wir am Mittwoch in einem Gespräch miteinander mal erörtern. Was prägt mein Gottesbild? Die Bibel. Oder mein Wunschdenken? Das war so eine Frage, die auch eben im Zusammenhang mit Zorn Gottes auftauchte. Wie denke ich Gott? Wie möchte ich ihn denken? Gehört der Zorn Gottes zu den Dingen, die ich lieber verdrängen möchte, die mir so kompliziert, so schwierig, so unverständlich sind, dass ich sie nicht fassen kann? Dass sie mich ängstigen? Muss ich mich mit dem Zorn Gottes beschäftigen? Muss ich ihn zum Gegenstand einer Predigt machen? Als ich das Thema aufgegriffen habe, war es ein bisschen Neugier, ein bisschen Eitelkeit. Und jetzt spielt das alles gar keine Rolle mehr. Ich muss vom Zorn Gottes reden. Und zwar auf der Grundlage der ganzen Bibel. Ich hoffe, ich kriege einen roten Faden hin. In der Bibel, allein im Alten Testament, sprechen mehr als 500 Stellen vom Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist in den Büchern Mose, in den Richter und Königen und Chroniken, in den Psalmen, in den Prophetenbüchern. Und es ist mir nicht gelungen, ich habe es auch gar nicht versucht, alle Stellen nachzulesen. Im Neuen Testament wird ebenfalls vom Zorn Gottes gesprochen. Und zwar in gleicher Weise wie im Alten Testament. Allein an 32 Stellen steht genau das Wort, der Zorn Gottes oder Gott zürnt. Und die finden wir durch die Evangelien bei Matthäus, bei Lukas und Johannes. Das finden wir in den Briefen des Paulus, im Römerbrief und Epheserbrief, ganz besonders und im Hebräerbrief. Da wird es wirklich Thema, aber erwähnt wird es auch im Kolosser- und Thessalonicher Brief und nicht zuletzt in der Offenbarung des Johannes. In der Apokalypse, im Bericht der Endzeit, ist der Zorn Gottes ein großes Thema. Wenn wir von Gott mit dem Begriff Zorn sprechen, dann gibt es immer wieder auch Einwände. Denkst du Gott nicht viel zu menschlich? Wie kannst du Gott mit solchen Begriffen, mit solchen Eigenschaften beschreiben? Wir haben eben gesungen, Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater. Wir müssen uns klar machen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Und damit meint er nicht Ohrläppchen und Augenbrauen. Da wissen wir nichts von Gott. Sondern damit meint er dem Wesen nach. Das heißt, wir haben Wesenseigenschaften von Gott. Wir müssen also eher umgekehrt argumentieren und sagen, ich denke Gott nicht zu menschlich, sondern wir denken den Menschen oft zu wenig göttlich. Diese Eigenschaften sind Eigenschaften, die zuerst Gott hatte und hat und die wir Menschen von Gott bekommen haben. Nur damit können wir Gott begegnen, sind wir beziehungsfähig und er zu uns. Und wenn diese Eigenschaften nicht im Kern das Gleiche wären, dann verböten sich diese Begriffe. Aber die Bibel schreibt durchgängig, von Anfang bis Ende, in den Begriffen solcher menschlicher Eigenschaften, in Begriffen von Liebe und Zorn, von Eifersucht, von Sehnsucht, von Leidenschaft, von Barmherzigkeit, von Mitleid. Ja, Gott leidet. Und das macht ihn nicht menschlich. Ein Reden von Gott ohne diese Eigenschaften ist kein Reden vom Gott der Bibel. Wenn also vom Zorn Gottes die Rede ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass Gott Zorn hat. Wir dürfen aber nicht darin verfallen, dass wir denken, bei Gott sind diese Eigenschaften genauso wie bei uns. Gott ist anders. Gott ist unendlich viel größer und Gott hat unsere dunkle Seite, unsere Seite, die immer wieder von Gott wegdrängt und die letztlich zum Tod hin drängt, nicht. Gott ist das Leben. Das heißt, bei Gott sind diese Eigenschaften anders zu denken. Wenn wir also die Assoziation bei Zorn haben, wie blinde Wut, ja, und Hass, dann sind wir da sicherlich nicht auf dem richtigen Pfad. Der Zorn Gottes ist anders als der Zorn der Menschen. Auch für den Menschen wird der Zorn nicht per se als Sünde bezeichnet. Wir finden das ganz spannend im Neuen Testament an vielen Stellen, der Zorn auch in den Lasterkatalogen neben anderen Sünden auftaucht. Aber wir finden dann auch diese Aufforderungen, wie in Epheser 4, 26, wo Paulus sagt, zürnet und sündigt nicht. Und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das heißt, der Zorn ist nicht per se Sünde. Aber, und das wird uns an vielen Stellen in der Bibel ausgebreitet, der Zorn führt uns zur Sünde. Schon im ersten Buch Mose in der Geschichte, die wir sicherlich größtenteils kennen, von Kain und Abel, wird vom Zorn des Menschen gesprochen. Ich lese 1. Mose 4, 6 bis 7. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Das heißt, der Kain hat den Zorn in sich, aber er ist noch nicht bei der Sünde angekommen. Der Zorn gebiert die Sünde. Und das ist das Problematische beim Zorn im Menschen. Das dürfen wir natürlich nicht auf Gott übertragen. Der Zorn Gottes macht Gott nicht böse. Unser Zorn macht uns meistens böse. Wenn die Bibel vom Zorn Gottes spricht, auch gerade in den Anfangszeiten Israels, dann spricht die Bibel auch ganz oft von anderen Göttern, nämlich den Göttern der Völker um Israel herum. Und in der Antike ist es ganz normal, vielleicht kennen wir auch das eine oder andere, dass die Götter des Olymp gelegentlich zürnen. Ja, also das Zürnen der Götter in der Antike ist ein stehender Begriff, ist allgemein bekannt, bedacht und geglaubt. Aber das Zürnen der Götter auf dem Olymp zum Beispiel ist ein willkürliches Zürnen. Und das Opfer jenes Zorns ist nicht selten irgendwer, der gar nichts dafür kann. Die Götter der Heiden zürnen beliebig, unmittelbar und unverhältnismäßig. Der Zorn Jahwes wird immer begründet. Und der Zorn Jahwes trifft immer den, der ihn auslöst. Also schon mal ein ganz gravierender Unterschied in der Betrachtung, wie andere Religionen Zorn Gottes denken. Dann ein anderer Aspekt. Dynastien wie die Ägypter, die Mesopotamier und andere, die untergegangen sind, haben mit ihrem Untergang, also damit, dass sie ihre Staatsgrenzen und ihre Reiche und ihr Kulturleben verloren haben, auch ganz schnell ihre Götter verloren. Jedes Mal, wenn eine Untergangskatastrophe über eine Kultur, eine Nation hereinbrach in der Antike, dann waren auch die Götter weg. Interessant ist, dass Israel, als es eine Untergangskatastrophe erlebte, die große, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und Verschleppung nach Babylon, eben nicht seinen Gott verloren hat, nach dem Motto, wir haben uns wohl geirrt, alles bricht zusammen, also war unser Gott ein Irrtum, sondern gerade da hat Israel seinen Gott neu und anders begriffen als den zürnenden Gott und hat aufgrund dieser Katastrophe interpretiert, ja, Gott ist da und Gott lässt sich nicht alles gefallen und Gott lässt nicht alles mit sich machen. Also, die manchmal auch gehörte Argumentation, also wenn es deinen Gott gäbe, ja, warum lässt er dann zu, dass so ein Tsunami ausbricht und zigtausende von Menschen umbringt. Diese Argumentation würde Israel unter Umständen umdrehen und sagen, weil du weißt, dass es diesen Tsunami gab, musst du begreifen, dass es einen Gott gibt. Das können wir so nicht nachsprechen. Aber nachdenken in der einen oder anderen Situation dürfen wir das und sollten wir das vielleicht. Ein anderes entsteht bei dieser Denke, wenn Gott damit kippt, dass eine große Katastrophe passiert, wenn der Glaube aufhört, wenn alles zusammenbricht, dann ist das ja ein Gott, der nur im Guten herrscht. Ist das in meinem Leben eigentlich auch so? Ist Gott für das Gute zuständig, wenn ich keinen zürnenden Gott kenne und für alles Schlechte, Böse, was mir widerfährt, was mich existenziell bedroht, was Zerbruch ist und Verzweiflung, ist da jemand anders für zuständig? Brauche ich nicht einen Gott, der für alles zuständig ist? Muss ich ihm nicht die Ehre in allem geben? Zornerfahrungen sind nicht nur Erfahrungen ganzer Nationen wie des Volkes Israel, sondern sogar der ganzen Menschheit. Die Sintflut ist eine Zornerfahrung Gottes. Und bis auf eine kleine Familie sind alle Menschen auf dieser Welt ausgerottet worden. Wenn Gottes Zorn in Gänze tätig wird, dann, davon schreibt die Bibel immer, dann ist er grundsätzlich vernichtend, auslöschend. Der Zorn Gottes ist die zerstörende Macht, die alles wegnimmt. Sodom und andere Städte fielen dem Zorn Gottes zum Opfer. Und Gott droht seinem Volk ja auch den Zorn an, der totalen Vernichtung. Und der fast totalen Vernichtung hat er ja auch wahrgemacht. Aber es gibt auch individuelle, persönliche Zornerfahrungen. Ein Text, der mich immer gestört hat, über den ich auch im Moment noch nicht wirklich was sagen kann, ist die kleine Geschichte aus 2. Samuel, wo Usa, einer der Priester, die Bundeslade quasi retten will. Die wird gerade von mehreren Ochsen gezogen, ja, und das ganze Volk und König David tanzt vor der Bundeslade und sie wird überführt, soll in den Tempel gebracht werden und dann reißen sich die Ochsen los. Und Usa will diese Bundeslade retten und greift nach ihr. Und Gottes Zorn tötet Usa auf der Stelle, steht da. Ich bin fassungslos. Ich verstehe es nicht. Aber ich nähere mich diesem Zorn Gottes. Auch in einigen Psalmen, wie im 88. oder im Hiob-Buch, das vielleicht auch der eine oder andere kennt, wird vom Zorn Gottes gesprochen, aber nicht auf einer globalen Ebene, sondern ganz persönlich, als persönliche Leiterfahrung, als Erfahrung der Vernichtung oder als Bedrohung der totalen Vernichtung. Das heißt dann nicht nur sterben. Ja, da wünscht sich der ein oder andere sogar, lass mich in die Grube, die Scheol, also das Totenreich, hinabführen, aber nicht deinen Zorn spüren, denn dieser Zorn Gottes wird auch gedacht und empfunden als ewige Trennung von Gott. Das heißt, mit dem leiblichen Sterben haben die Menschen noch gelernt umzugehen. Der Zorn Gottes steht ihnen aber noch als viel größere Bedrohung als der Tod vor Augen. Es gibt aber eine Unterscheidung, eine ganz klare Unterscheidung zwischen Strafe Gottes zum Guten, zur Heilung, und Strafe Gottes zur Vernichtung. Also Gott straft, nachdem seine Zuwendungen abgelehnt sind. Wenn Menschen, die er liebt und um die er sich kümmert, das Volk Israel ist uns die große Beispielgeschichte, aber auch Einzelne aus diesem Volk oder anderen Völkern, wenn Menschen die Zuwendung Gottes nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr wollen, von Gott anfangen wegzulaufen und darauf nicht mehr reagieren, dann reagiert Gott mit Strafe. Aber nicht mit Strafe zur Vernichtung, sondern Strafe zur Verbesserung. Ich grab die nochmal aus in 2008 hier meine Predigt gehalten über den strafenden Gott. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass der strafende Gott wichtig ist. Dass der strafende Gott auch ein liebender Gott ist. Aber es gibt eben auch die Strafe zur Vernichtung. Den zürnenden Gott, der nicht mehr zur Umkehr straft, sondern vernichtet. Warum? Warum muss es den auch geben? Wenn wir der liebevollen Zuwendung nicht mehr gehorchen, nicht mehr folgen, nicht mehr verstehen, was unser Vater eigentlich für uns möchte, wenn wir dann der Strafe nicht mehr gefolgt sind, dann werden wir zu etwas in dieser Welt, das irgendwann aus eigenem Antrieb, aber auch durch Gottes Appelle nicht mehr umkehrbar ist. Wenn die Strafe Gottes nicht mehr hilft, dann sind wir eigentlich schon verloren. Aber wir sind dann auch Werkzeuge, Instrumente, die andere Menschen, die Gott liebt, mit von Gott wegziehen. Und was bleibt dann, damit Gott die retten kann und schützen, als Vernichtung? Das ist die fatale Erkenntnis, die ich beim Lesen aus dem Alten Testament gewonnen habe. Und diese Vernichtung rechtfertigt Gottes Zorn, macht ihn sogar notwendig. An vielen Stellen wird von der Eifersucht Gottes gesprochen, wenn sein Name entheiligt wird. Und deshalb entbrennt sein Zorn. Gehört das in eine andere Kategorie als den Zorn, der, sag ich mal, gegen Gottes Feinde? Ist das Eitelkeit? Hat das was mit menschlicher Eitelkeit zu tun? Dürfen wir Gott so denken? Klar wird, das Wort, der Name Gottes ist im Himmel geheiligt. In allen Sphären des Himmels jubeln die Engel den Namen Gottes. Es geht Gott nicht darum, dass sein Name insgesamt geheiligt werde, sondern es geht Gott darum, dass sein Name unter den Menschen geheiligt werde. Das aber nicht aus irgendwelcher reiner Eitelkeit. Gott hat die Menschen gar nicht nötig. Das hat er in der Sintflut klar gemacht. Sondern weil sein Name die einzige Adresse in dieser Welt ist, die Menschen retten kann. Wenn der Name Gottes in dieser Welt an keiner Stelle mehr geehrt wird, dann ist diese Welt verloren. Der Name Gottes ist die Adresse. Und darum muss Gott seinen Namen heiligen und schützen. Und darum muss Gott, wer das verhindert, eigentlich vernichten. Ich werde immer leiser, weil mich das Ganze bedrückt, entschuldigt da hinten. Wenn ihr mich nicht gut verstehen könnt, müsst ihr winken. So grenzenlos, vernichtend und endgültig der Zorn Gottes ist, gibt es doch eine Gegenkraft. Die Bibel spricht von Reue Gottes. Von Reue. Gottes Zorn entbrennt, Gott spricht die Vernichtung aus, beginnt sogar die Vernichtung, hört dann aber auf. Oder kündet die endgültige Vernichtung durch seine Propheten an, mein Zorn ist entbrannt, ich will dich vernichten. Und dann Reue. 20-mal findet sich im Alten Testament in den verschiedensten Büchern ein Text, der zum ersten Mal im 2. Mose in Exodus 34,6 steht. Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Gott steckt in einem Zwiespalt. Gott liebt, Gott zürnt und Gott hat Mitleid. Wir denken solche Dinge in unseren Dimensionen, in unseren Grenzen. Unsere Liebe manchmal brennt sie richtig heftig. Wer erinnert sich nicht, wenn er gerade nicht vielleicht sowieso in der Situation ist, was brennende Liebe ist? Und ich weiß aus meinem Leben, dass das Brennen umso stärker ist, umso größer sie verletzt wird. Und ich weiß, was Zorn ist. Und ich weiß, dass Zorn etwas ist, das ich eigentlich schon mit Schmerz gleichsetzen möchte. Zorn ist eine Gewalt, die an mir zerrt, die mein Herz zerreißen will. Zorn? Und dann gibt es eine andere Kraft, Mitleid. Und Gott sagt mich gereut und lenkt ein. Schon nach der Sintflut, als er die Menschen fast komplett vernichtet hat, leistet er einen Schwur gegenüber Noah. Und er enthebt sich seiner Allmacht. Er bindet sich selber seiner vollständigen Entscheidungsfreiheit und sagt, nie wieder werde ich. Auch seinem Volk gegenüber spricht er das aus. Und das in immer neuen Varianten. Immer neu spricht er von seinem Zorn, der entflammt ist, der ihn zerreißt vom Mitleid, das in seinem Herzen brennt. Und Hosea, der Prophet, einer der späten Propheten, einer der schon viele andere Propheten selber gelesen und wahrgenommen hat, der die Geschichte Israels schon gut kennt, schreibt, ich lese Hosea 11, als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Baalin opferten sie, und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim laufen, ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie halte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein, denn sie weigern sich umzukehren. Und das Schwert wird kreisen, in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen. Und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adam, wie Adma, wie Zeboim gleich machen? Den Städten ging es wie Sodom und Gomorra. Mein Herz kehrt sich in mir um. Ist umgestürzt, steht da. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns, will nicht noch einmal Ephraim vernichten, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige. Ich will nicht in Zornblut kommen. Hinter dem Herrn werden sie herziehen, wie ein Löwe wird er brüllen, ja, er wird brüllen, und zittern werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten, wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Assur, und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Zwei grenzenlose Tatbestände sind in diesem Text. Die eine Erkenntnis des Menschenherzens ist nicht fähig zur Umkehr, auch wenn Gott ruft, auch wenn er straft, sie erheben sich nicht. Und Gottes Mitleid hat sein Herz umgestürzt. Gott kann es nicht vernichten. So sehr liebt er es. Aber dieser Zorn ist doch notwendig. Diese Vernichtung ist doch Schutz des Restes, den Gott liebt. In Hosea 14, also drei Kapitel später, heißt es ab Vers 5, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm gewandt. Ich werde für Israel sein wie Tau, blühen soll es wie die Lilie und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Triebe sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Ölbaum und sein Geruch wie der des Libanon. Es kehre zurück, die in seinem Schatten wohnen, sie werden wieder Getreide anbauen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Nicht wie früher, wenn ihr umkehrt, werde ich meinen Zorn eindämmen. Oder weil sie sich bekehrten, habe ich meinen Zorn widerrufen. Nach der Erkenntnis, denen ist nicht zu helfen, und dem Entschluss, ich will sie dennoch nicht vernichten, kommt ein Blick, der weit in die Zukunft geht. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Dieses Heilen, wie geht das? Statt Vernichtung? Wenn sie doch nicht mehr heilbar sind, sie müssen neu werden. Sie müssen ein neues Herz bekommen. Sie müssen neu geboren werden. Und das Alte muss vernichtet werden. Und da schon steht Gottes Plan fest. Ich werde diesen Zorn auf mich selbst ziehen. Ich werde mich selber durch diese Vernichtung begeben. Und ich werde ihnen ein neues Herz schenken, einen neuen Geist. Und diese neuen Menschen werden Geheilte sein, Gerettete. Menschen, die meine Stimme hören und erkennen. Und das dann in der doppelten Form. Gott selbst wird Mensch und dann sieht er sich als seinen Sohn. Für uns schwer nachvollziehbar. Er tritt mit sich selber in Beziehung und er liebt seinen Sohn über alle Maßen. Und er weiß, dieser Sohn ist in diese Welt gekommen mit einem Ziel, den Zorn des Vaters zu erleiden, damit die Menschen, denen nicht zu helfen ist, gerettet werden. Jesus Christus ist ohne den Zorn Gottes nicht wirklich verstehbar. Wenn wir den Zorn Gottes vergessen, vergessen wir, was Gott gelitten hat und leidet, um unsertwillen. Der Zorn Gottes ist die offene Wunde im Herzen Gottes. Der Zorn Gottes ist also abgewandt auf den einzigen vollkommenen Menschen hin, und der Gott selber ist und war Jesus Christus. Er wird noch einmal aufflammen, auch darüber lässt uns die Bibel nicht im Ungewissen. Er wird noch einmal aufflammen, alle, die bis dahin nicht von Christus ergriffen sind, die diesen einen Willensschritt nicht getan haben und verweigert haben, sich Gott zu unterstellen, die das neue Herz nicht angenommen haben, zu vernichten. Da fiel mir heute Morgen dann die Geschichte des Thomas ein. Der sagte, ich glaube erst, wenn ich meine Hände in seine Wunden gelegt habe. Es fiel mir nicht aus Versehen ein. Gott hat mir gezeigt, hey, du hast deine Hand in meine Wunde gelegt. Anmaßend von mir, aber von Gott geduldet und verziehen. Eine schöne Antwort ist das kommende Lied. Ich bete an die Macht der Liebe.